Darauf müsst ihr achten, dann trackt es irgendwann und dann gibt es hier sozusagen, also es gibt diese verschiedenen Farben und dann riecht man das und dann gibt es irgendwie so ein bisschen Rauchentwicklung und wenn er dann so, ne, hier Filterkaffee, der Bereich und so. Am Ende reden wir über Geschmack und Geschmack ist halt total subjektiv.
Total.
Das finde ich auch irgendwann ein bisschen anstrengend. Also das ist ja auch, wie gesagt, ne, es gibt so viele Bereiche, wo ich wahrscheinlich aus der Sicht von Leuten, die sich damit auskennen, alles falsch mache.
Ja.
Wieso soll ich jetzt irgendwie mich da über alle stellen und sagen, hey, Kaffee, also das ist ja wirklich, also das ist ja das Letzte, was du hier trinkst. Ja. Das reicht, um den Bauern sozusagen am Leben zu halten, auf einem nicht wirklich guten Niveau, aber so, dass er weitermachen kann. Das ist schon mal besser. Aber es reicht nicht dafür, dass der Bauer entwickeln kann, dass er vielleicht seine Kinder in die Schule schicken kann, dass er ein ordentliches Leben hat, weil das Kaffeeanbau ist echt eine harte Arbeit.
Bevor wir zu meinem aktuellen Gast übergehen, möchte ich mich bei meinem ersten Unterstützer für den Kaffeesahne-Podcast bedanken. Britta Deutschland ermöglicht es mir, mir Zeit für meine Gesprächspartner zu nehmen. Und dass Wasser und Kaffee nicht ohne einander können, ist uns ja längst kein Geheimnis mehr. Also danke, danke, danke Britta für die Unterstützung und euer Vertrauen. Schön. Und damit dann zu meinem heutigen Gast. Heiland lässt die Hosen runter. Und Heiko erzählt uns warum. Heiko Schmidt ist einer der vier Gründer der Heiland Kaffeemanufaktur in Köln und erzählt mir alles über die Anfänge 2010 und die Entwicklung bis heute. Ein wirklich tolles, ehrliches Gespräch übers Gründen, Kaffee und Verantwortung. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie Kaffee so eingekauft wird oder eingekauft werden kann, gibt es in diesem Gespräch super spannende Einblicke. Gerade was das angeht, setzt Heiland nämlich auf volle Transparenz. Aber hört es euch selbst an. Danke Heiland und danke Heiko für deine Zeit. Viel Spaß! Dann legen wir los, oder?
Ja.
Ja. Hallo Heiko.
Hallo.
Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja. Wir sind bei der Heiland Kaffeemanufaktur in Köln. Und ich sitze hier mit Heiko Schmidt, einer der vier Gründer seid ihr, ne?
Ja, vier.
Vier Gründer von Heiland. Und ja, also ich bin einmal hier, um natürlich ein bisschen von dir zu erfahren, wie dein Weg zum Kaffee eigentlich so war, wie eure Gründungszeit vielleicht auch so ein bisschen war, was es da für Stolpersteine und sowas gab. Und Heiland gibt es jetzt seit 2010, ne?
Genau.
Und ihr habt jetzt vor kurzem einen Transparenzbericht veröffentlicht. Über den möchte ich gerne mit dir sprechen und warum ihr das so gemacht habt. Also legen wir doch einfach mal los und fangen ganz am Anfang an.
Ja, okay.
Wie war das mit dir und dem Kaffee?
Ja, wie war das mit mir und dem Kaffee? Ich glaube, wie bei vielen. Ich habe sehr lange sehr viel schlechten Kaffee getrunken. Und angefangen mit Spezialitätenkaffee hat es, ich glaube, 2003, 2004. Damals hatten wir, der Marc und ich, also einer von den vier Gründern, hatte ich mit dem zusammen eine Agentur für Medienmarketing. Und wir haben dann durch Zufall kamen wir irgendwie dazu, für einen italienischen Espressomaschinenhersteller das Marketing zu machen, die aber auch damals sozusagen erst international gestartet sind, das ist Della Corte.
Mhm. Ach ja. Mhm.
Genau, und das, da kamen wir zum ersten Mal irgendwie in Kontakt mit gutem Kaffee und das war plötzlich so, oh, okay, das kann schmecken. Also da muss man jetzt nicht irgendwie Zucker und Milch reinmachen, dass man es irgendwie runterbekommt und ging nicht mehr nur um Wachwerden, sondern das war so, ja, das war irgendwie so ein Weckruf. Also Weckruf im Sinne von geiles Zeug, schmeckt.
Mhm.
Und dann haben wir mit Della Corte echt lange das Marketing gemacht. Also das war damals, war Della Corte noch total klein, das hat ganz klein angefangen. Und das hat sich relativ schnell irgendwie vergrößert. Also ob jetzt wegen oder trotz.
Ja, wahrscheinlich Marketing. Gute Arbeit geleistet.
Weiß jetzt kein Mensch. Aber wir waren natürlich irgendwie Teil davon und waren echt nah dran irgendwie, weil die Familie Della Corte kaffeemäßig halt unglaublich viel weiß. Also gerade Paolo ist unglaublich. Und aber auch der Holger Wels, mit dem der sozusagen das ganze Ding ins Rollen gebracht hat, der heute Tone macht. Das ist ein neues Brühkonzept, was unglaublich ist. Ja, und da haben wir halt diese ganze Spezialitätenwelt kennengelernt. Also das ging, also wir waren auf jeder Messe natürlich, auf jeder Weltmeisterschaft, auf jeder, also wir haben alle kennengelernt und haben überall echt geile Röstereien gesehen. Und waren dann immer so ein bisschen so, ja, Köln ist, ja, ist nicht so richtig. Und haben dann irgendwann angefangen, bei uns im Büro eine Dallacorte Mini dann hinzustellen und angefangen auszuprobieren und haben dann von den ganzen Röstern immer geile Cafés mitgenommen. Aber es gab halt in Köln nichts. Und dann haben wir gesagt, so, ja komm, dann
machen wir selber.
Genau, machen wir selber. Und dann hat sich das natürlich, ja, das hat sich dann natürlich noch ein bisschen gezogen. Bis 2008 haben wir dann wirklich so konkret begonnen. So Ende 2008, glaube ich. Und 2009 war dann ganz viel. Also wir haben dann erstmal ein Jahr lang in so einem Hinterhofraum ohne Heizung haben wir gerade, das war geil, im Winter irgendwie auf so einem kleinen Proberöster mit Gas ein Jahr lang nur Proben geröstet, weil wir nicht rösten konnten.
Ja.
Und wir haben netterweise von unseren Freunden von der Speicherstadt-Kaffee-Rösterei aus Hamburg, den haben die uns geliehen und dann haben wir geröstet und getrunken und geröstet und hatten, sag ich mal, wenig Ahnung davon, aber haben dann so, ja, haben uns da irgendwie so reingefreakt und haben, ja, auch die Speicherstadt-Jungs haben uns geholfen, also ganz viele internationale Röster, die wir kennen, so Contra Kaffee aus Kopenhagen und all diese Leute haben uns eigentlich immer geholfen oder Ingo Rogalla aus der Schweiz, der Dallacorte Mann in der Schweiz ist, also wir sind irgendwie da so reingerutscht in die Szene, glaube ich. Ja.
Und habt euch da so selbst viel reingefuchst oder also wie seid ihr euren ersten Röstgang angegangen? Weil wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie macht man das dann? Habt ihr quasi eine Gebrauchsanweisung bei dem Röster dabei gehabt? Habt euch die durchgelesen und habt gedacht, ja okay, probieren wir mal.
Nee, tatsächlich, den ersten Röstgang haben wir in der Speicherstadt-Rösterei in Hamburg zusammen mit den, mit den Chefs der Speicherstadt. Also das, die waren damals schon groß, aber nicht so groß, wie sie heute sind. Mit dem Timo und dem Andreas. Und die haben uns dann so erzählt, so, darauf müsst ihr achten, dann crackt es irgendwann und dann gibt es hier sozusagen, also es gibt diese verschiedenen Farben und dann riecht man das und dann gibt es irgendwie so ein bisschen Rauchentwicklung und wenn er dann so, ne, hier Filterkaffee, der Bereich und so. Und dann haben wir das so gemacht und haben dann unsere Ergebnisse verkostet und es war für damals, weil die uns natürlich auch ordentlich Rohbohnen dahingelegt haben, war das okay. Also war, vielleicht würde es jetzt aus heutiger Sicht
stümperhaft.
Ja, ich weiß es nicht, aber das war halt super aufregend. Ne?
Ja.
Also null Ahnung von nix, aber hat mega Spaß gemacht.
Habt ihr Filterkaffees geröstet oder weil ihr ja von Dallacorte quasi so ein bisschen angefixt wart, habt ihr eher euch auf Espresso konzentriert?
Wir haben natürlich beides geröstet. Wir haben mit Espresso begonnen und wussten halt über Espresso viel mehr, weil wir auch von Paolo Dallacorte natürlich über Espresso unglaublich viel gelernt haben. Wenn du mit Paolo, also wir haben diese Marketingarbeit, die hat sich dann sogar noch so weit, weil es so ein kleines Team war, hat sich das so weiterentwickelt, dass ich habe viel Grafik gemacht. Wir haben dann bei den neuen Maschinen haben wir sogar vom Design her und so auch mitgesprochen und die ganzen Logis und die ganzen Signiers auf den Maschinen und das Barometer, die sind sozusagen alle von uns. Also wenn ich heute an der Dallacorte-Maschine stehe oder all diese Bezeichnungen, die kommen von uns, die haben wir uns irgendwann mal ausgedacht, das ist ganz lustig. Und deshalb hatten wir natürlich wahnsinnig viel mit Espresso zu tun. Aber dieses Filterkaffee-Ding, das war natürlich 2009 in Deutschland auch überhaupt noch nicht so. Das gab es fast noch nicht. Also klar gab es so ganz kleine Anfänge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ein großes Thema war es noch nicht. Als wir dann eröffnet haben, weiß ich, dass wir schon Filterkaffees geröstet haben. Aber das war noch, also das kannst du mit heute nicht vergleichen. Also das war, glaube ich, so diese Aufmerksamkeit der Szene und das Wissen über Filterkaffee war sehr begrenzt damals noch.
Ja, und viele trinken ja außer Haus keinen Filterkaffee.
Genau.
Weil
genau.
sie einfach sich denken, ja, Filterkaffee trinke ich zu Hause, trinke ich hier einen Kaffee Crema, oder?
Genau, damals war aber, finde ich, auch dieses Espresso und dieses Cappuccino-Ding war halt das große Ding. So, ne? Wir haben ja angefangen mit dem Laden August 2010. Und ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, wir waren so die Ersten, die halt auf jedem Cappuccino ein Herz hatten. Und die Leute haben sich Keks gefreut. Die kamen da rein. haben diesen Kaffee getrunken, fanden den, glaube ich, auch sehr lecker. Und haben diese, also haben zuerst dieses Herz gesehen und haben immer gedacht, so,
wow,
habe ich noch nie gesehen. So, habt ihr eine Schablone oder wie macht ihr das? Mhm. Das war so die übliche Frage. Ne? Heute ist es ja, sage ich mal, ein relativer Standard, dass irgendwie Latte Art auf dem Cappuccino oder auf dem Flat White oder so ist. Aber damals war das total irgendwie, ja, das war irgendwie lustig, war cool. Also hat Spaß gemacht und ja, das hat sich schon sehr viel verändert, glaube ich.
Ja, das war dann auf der Bismarckstraße, ne?
Genau, da, wir kamen durch Glück kamen wir an dieses Ladenlokal in der Bismarckstraße. Wir haben halt gesucht und wären eigentlich überall so linksrheinisch, glaube ich, hingegangen. Mhm. Also wir hatten jetzt auch nicht Budget, ne? Also es war halt so. Und durch Zufall war eine Freundin im gleichen Bürohaus, die hat irgendwie gehört, dass eine Bekannte da einen Laden im hinteren Teil aufmachen wollte von diesem Ladenlokal und die Hälfte hätten sie noch zu vermieten. Dann haben wir gesagt, ja, belgisches Viertel, geil. Und dann war aber natürlich das damalige Ding, da gab es irgendwie gegenüber, hatte kurz vorher das Milchmädchen auf der Ecke eröffnet. Ach, und auf der hinteren Seite in der Brüsseler Straße gab es einen Coffeeshop, der war schon länger da. Und die waren relativ erfolgreich. Und dann sind wir da angekommen und alle haben gesagt, so, hey, jetzt gibt es hier zwei gute Cafés, was wollt ihr hier? Mhm. Und wir haben immer gesagt, ja, abwarten. Erstmal, ne? Und dann mit dem Röster da drin. Also damals stand ja noch der 15-Kilo-Gießen-Röster bei uns in dem kleinen Laden. Ja. Und da war noch so ein kleines Hochregal und die Kaffeesäcke standen da. Und die Leute haben es halt überhaupt nicht, erstmal nicht verstanden, so, was das alles so ist.
Was ist das für ein Gerät?
Und tatsächlich. Jetzt, ja. Also die haben bei uns Kaffee getrunken, haben sich umgeguckt und haben dann so geschaut und gesagt, was sind das da für ein Gerät? Naja, das ist ein Kaffeeröster. Ach so,
sie rösten
ihren Kaffee selber. Ja, wir sind eine Kaffeerösterei. Und das war schon irgendwie, ja, war interessant, war gut. Lustige Zeit. War halt dann irgendwann so ein bisschen nervig, weil es ist relativ schnell gewachsen. Und dann halt Kaffeelieferung in der Bismarckstraße und Kaffeesäcke in diesen kleinen Laden, der immer voll war dann irgendwie, relativ schnell.
Also es war quasi Rösterei, Rohkaffeelager und Kaffee in einem.
Es war alles. Alles, was heute sozusagen hier in unserer größeren Rösterei plus Büroräume
etwas größer, ja.
stattfindet, war damals in diesem kleinen Laden. Und es war natürlich irgendwann ein Vollchaos. Ne? Da wurde geröstet, da wurde abgepackt, beklebt.
Das kommt ja noch dazu. Mhm.
Genau, da stand der Rohkaffee, also da war alles halt so. Ne? Wir hatten ja nichts anderes als das. Und wir hatten natürlich noch die Büroräume unserer Agentur, die damals noch parallel lief. Mhm. Und da haben wir dann irgendwann auch angefangen so mit Kaffeeschule, weil wir da Gott sei Dank Platz hatten. Aber sonst so dieses ganze Kaffee-Ding war in der Bismarckstraße in dem kleinen Raum.
Wie groß ist denn das? Wie viel Quadratmeter? Das ist echt nicht
65.
Viel. Wow.
Ja, 65. Das war, ja. Ja, war Respekt. Sportlich teilweise, war echt sportlich. Und dann irgendwann war es halt echt so, dass halt dann wirklich jede Woche eine neue Rohkaffee-Lieferung kam und es hat dann immer tierisch rausgehauen und es war nur noch nervig und dann war irgendwie der Zeitpunkt erreicht, wo man gesagt hat, komm, wir müssen irgendwas anderes suchen.
Habt ihr euch am Anfang hauptsächlich auf euch selbst konzentriert oder seid ihr auch direkt an Gastronomien und vielleicht Büros oder wie auch immer dran gegangen? Also,
na, gute Frage. Also der Witz war, wir haben im Prinzip diesen Laden gemacht, nicht weil wir unbedingt Gastronomie machen wollten, wobei ich viel Gastronomie gemacht habe und es sehr gerne mag.
Mhm. Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also.
Ja, sonst und der Moritz auch. Also ja. Moritz und ich waren beide, haben in unserer Jugend, Studentenzeit unglaublich viele Gastrojobs gemacht und haben das auch beide sehr geliebt. Mhm. Aber eigentlich war das Ziel, dass wir sozusagen so dieses Thema, was damals noch überhaupt nicht präsent war, das überhaupt erstmal bekannt machen. So, ne? Und das war eigentlich, blöd gesagt, ein Showroom. Dass die Menschen verstehen, so wird Kaffee im Trommelröster geröstet. Weil wie die meisten Menschen oder viele Menschen, auch die heute noch zu unseren Kursen kommen, die denken ja, dass die Kaffeebohne braun ist. Mhm. Das ist sie auch irgendwann.
Ja, ja.
Aber sie ist halt ursprünglich, ist sie halt erstmal grün. Mhm. Und diesen Prozess oder dass man halt Kaffee irgendwie handwerklich rösten kann, dafür haben wir das gemacht. Mhm. Und natürlich auch gleichzeitig das durch die Gastronomie, dass es halt sozusagen die Werbung war, dass die Leute es schmecken konnten und dass es uns aber natürlich auch das ein bisschen Geld gebracht hat, damit wir es überhaupt machen können. Weil ja, da war ja kein Investor dahinter, wir waren jetzt nicht von der Agentur her so gut bezahlt, dass wir sagen konnten, ja komm, wir nehmen jetzt mal 100.000 Euro und bumm, so, ne? Sondern das waren eigentlich so die Gründe, würde ich sagen. Und dann war der Showroom war eigentlich so, dass dann die Gäste halt angefangen haben, so, ja, ich arbeite doch in einer Firma, macht ja auch für Bürocafé, so für Vollautomat oder was auch immer. Ja. Und oder halt auch andere Gastronomien dann so langsam auf uns aufmerksam wurden. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen weiter gespielt, würde ich sagen. Ja.
Würdest du sagen, das hat auch ein bisschen was mit Köln und dem Klüngeln und so ein bisschen zu tun? Also, dass sich schnell alles so ein bisschen wie so ein Lauffeuer verbreitet und alle sich irgendwie untereinander kennen und der eine kennt hier den einen und wie ihr halt zum Beispiel auch an den Laden rangekommen seid. Also das.
Aber ich glaube, das ist mit Köln gar nicht so viel zu tun. Das ist wahrscheinlich in jeder Stadt so, dass der eine den anderen kennt. Wir sind halt alles Sportstudenten und waren immer viel unterwegs und auch, glaube ich, kontaktfreudige Menschen. Von daher kennt man natürlich viele. Aber schnell war das gar nicht. Also ich glaube, aus heutiger Sicht, heute ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher manchmal. Heute ist natürlich die Konkurrenz größer, wenn du als Röster beginnst. Ne? Mhm. Damals war es halt so, Van Dijk hatte, glaube ich, einen Monat vor uns aufgemacht.
Ach, echt?
Mhm. Und wir waren, genau, also Chamon gab es. Es gab, glaube ich...
Die gibt es ja schon seit immer.
Genau. Und Kaffeebaum in Nippes, die gibt es auch schon ewig.
Stimmt, ja. Mhm. Aber die sind...
Aber die ist, glaube ich, so sehr für sich. Irgendwie ist mein Gefühl, ich kenne die auch nicht. Von daher kann ich da auch gar nicht viel zu sagen. Nee, und Van Dijk und wir kamen irgendwie zur gleichen Zeit. Und dann war das aber, glaube ich, für alle so ein langsames Wachsen. Also dieses Thema kam dann ganz gut auf. Aber es war jetzt nicht so, dass wir, glaube ich, alle von 0 auf, sage ich mal, 50 Tonnen direkt gewachsen sind. Sondern es hat schon eine Zeit gebraucht. Also das ist ja so der Klassiker. Und das ist ja heute noch so in unseren Kaffeeläden, dass die Leute... reinkommen und bestellen eine Latte, finden das irgendwie lecker und dann kommen sie wieder und irgendwann nach dem 10. Mal bestellen sie einen Cappuccino, weil sie Kaffeegeschmack mehr haben wollen, weil sie merken, das schmeckt.
Ja, ja.
Und dann trinken sie Cappuccino und irgendwann trinken sie vielleicht auch mal einen Espresso oder einen Cortado oder was auch immer. Mhm. Und dann, wenn sie ganz lange Stammgäste bei uns sind, fangen sie an, Filterkaffee noch zu trinken. So.
Ja.
Und ich glaube, diese Entwicklung, die war damals ganz extrem, dass man dann Cappuccino war ja fast schon neu, so, also, ne?
Ja, ja.
Also das Interessante war, ich bin halt sehr viel gereist in meinem Leben und war viel so in Australien, Neuseeland und wenn ich in Neuseeland unterwegs war, in Australien, da gab es halt überall geilen Cappuccino.
Ja.
Aber die kannten halt Filterkaffee davor gar nicht. Für die war das halt normal.
Wirklich?
Die mussten sozusagen diese Filterkaffee-Kultur, die es in Deutschland ja gibt, die ja leider nicht auf einem unglaublich hohen Level passiert. Die mussten die gar nicht überwinden. Also vorher, ich glaube, ich war 2003 zum ersten Mal in Neuseeland. Und da ging es, glaube ich, mit Cappuccino da kurz davor ziemlich gut los. Und ich habe die gefragt, was habt ihr vorher denn getrunken? Und da gab es einfach Kaffee so gut wie gar nicht. Gefühlt.
Ach, das ist gar nicht so in der
Alltagskultur
so drin.
Genau.
Also wie bei uns hier in Deutschland hat halt jeder eigentlich eine Filterkaffeemaschine zu Hause stehen gehabt. Also so kenne ich das aus meiner Kindheit, sage ich mal. Jetzt hat halt jeder so eine... Kapselpad oder weiß ich nicht was Maschine da stehen.
Genau.
Und es wird sich wieder zurückorientiert zu eventuell Filterkaffee mit der Hand aufbrühen oder halt einen Siebträger zu Hause, ne?
Genau, das ist dann halt die ganz,
ja.
Kann man auch machen, muss man nicht, aber kann man. Aber das war halt in Neuseeland total interessant. Da gab es an jeder Tankstelle plötzlich einen geilen Cappuccino. Mhm. Aber die musste halt gar nichts überwinden, so wie wir sozusagen, wir als Röster probieren ja sozusagen oder als gutes Kaffee oder wer man auch immer ist, probiert er den Kunden so diesen fiesen Filterkaffee abzugewöhnen, den er zu Hause in sich reinschüttet.
Ja, mit viel Zucker und viel Milch, damit es halt nicht mehr so sehr nach dem Kaffee, den man da in der Tasse hat, schmeckt.
Ja, und das war schon interessant. Und das, also wie du auch richtig sagst, also diese Jahre, sage ich jetzt mal 2003 bis 2010 oder noch bis 2014, 15, war wirklich super Cappuccino-Espresso-lastig.
Mhm.
Und es hat sich ja so ein bisschen jetzt gedreht. Wobei, wenn wir ehrlich sind, am Ende verdienen wir unser Geld immer noch mit Espresso.
In den Cafés und auch als...
Als Röster auch. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, von der Gesamtzahl, was wir an Kaffeebohnen verkaufen, sind es 15% Filterkaffees.
Oh, ja.
Die sind... Also ich glaube auch, dass es bei unseren Kollegen hier in Köln nicht viel anders aussehen wird. Ich weiß es nicht. Also man unterhält sich jetzt ja nicht ständig irgendwie über, wie sind die Zahlen bei dir und wie sind sie bei mir? Und so, ja, ey, war super, ja, oder war scheiße, ja. Nee, aber ich kann so für uns reden, aber wir verkaufen insgesamt 15% Filterkaffee. Am Ende leben wir halt ganz blöd gesagt vom Espresso und von Vollautomaten. Wobei Vollautomaten ist auch nicht so viel. Eigentlich ist es Espresso.
Ja, aber Vollautomaten an große Büros und sowas, das macht ihr schon, ne?
Das machen wir viel, ja. Das ist auch ein, finde ich, ein ganz, ganz schönes Geschäft, weil du einfach, Menschen verbringen einfach viel Zeit auf der Arbeit.
Ja, total.
Und haben es auch verdient, gerade während dieser Zeit irgendwie einen ordentlichen Kaffee zu trinken, dass die Qualität vielleicht jetzt nicht immer komplett High-Level ist, bis in, was wir hier jetzt aus so einem teuren Siebträger mit richtig guter Mühle, mit guten Barista rauskitzeln, ist ja klar. Aber sie haben es verdient, einen ordentlichen, gesunden Kaffee zu trinken und irgendwie trotzdem so eine kleine, manchmal auch eine kleine Auszeit vom Job zu haben. Und das finde ich schon gut. Also das macht schon Sinn. Und witzigerweise, was auch gerade bei so kleineren Firmen passiert, es werden immer mehr so Mokka-Master angeschafft und wir verkaufen immer mehr Filterkaffee in viele Büros. Und das finde ich super.
Ja, total. Also weil so in den Büros an die verschiedenen Leute, die ja auch aus verschiedenen Ecken kommen und so, dass dann die auch so ein bisschen ein Qualitätsbewusstsein für Kaffee irgendwie geschaffen wird, ne? Was ja einfach gar nicht da ist.
Total. Und ich finde halt diesen gesundheitlichen Aspekten, trommelgerösteten Kaffee zu trinken, am besten noch eine gute Rohbohne, wo sozusagen wenig Chlorogensäuren, Gerbsäuren drin sind, finde ich nicht unerheblich. Mhm. Geschmack ist die eine Sache, aber gerade was sich viele Menschen sozusagen tagsüber an Nicht-Guten tun, muss nicht sein. Also
ja, weil daher kommen ja eigentlich auch diese ganzen dunklen und fiesen Röstungen, weil damit einfach übertüncht wird, dass es kein guter Kaffee ist. Also genau. Dass es schon kein gutes Produkt ist.
Genau, das habe ich gerade ein krasses Erlebnis gehabt mit unserem brasilianischen Importeur. Wir fangen jetzt gerade an, auch einen eigenen Container aus Brasilien jetzt nächstes Jahr oder Ende des Jahres zu machen. Und der hatte mir Bilder gezeigt von der aktuellen Ernte und da war da tatsächlich so ein großer Bottich und das sah aus wie Abfall. Und es waren so Bohnen und Äste und Zeug. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist das denn? Ist das Müll? Und dann meinte er so, nee, das ist letztendlich das, was an die großen Deutschen, also meist vor allem Deutsche.
Ja, Deutschland ist halt ein Filterkaffeeland.
Das ist dann so, wo ich denke so, pff, ja, also, nee, ich will jetzt nicht irgendwie irgendjemand bashen, weil ich bin ja auch nicht durchgängig in meinem Leben, ne? Also, wenn...
Machst du nicht alles richtig?
Wenn ich Wein trinke hier, wenn unsere Weinnerds hier im Büro, wenn ich halt Wein kaufe, die würden wahrscheinlich auch Hände über den Kopf zusammenschlagen, so, ne? Oder wenn ich Käse kaufe, wenn ich Glück habe, erwische ich einen guten, aber es ist jetzt auch so...
Also. Ja, aber es ist ein guter Vergleich.
Genau.
Also weil, ich kenne das auch aus Schulungen, dass ich dann am Anfang frage, nach welchen Kriterien kauft ihr denn euren Kaffee? Und die meisten gehen schon in den Supermarkt und gucken einfach nach einem Siegel und dann ist das eingepackt und dann war's das. Also,
ja, so ticken wir natürlich auch, ne? Weil wir auch wenig Zeit haben und irgendwo brauchen wir eine Orientierung.
Ja,
und wenn du dich nicht auskennst, dann ist natürlich ein Siegel erstmal relativ einfach. Oder ein Markenname.
Ja.
Oder beides.
Ja,
und dann bist du... Und wenn dann der Geschmack sozusagen auch noch nicht gelernt ist, was wirklich guter Geschmack sein kann, dann bist du natürlich schnell verloren und dann bist du vielleicht bei dieser industriellen Plörre. Also
jeder wie er mag und so.
Jeder wie er mag und ist alles toll. Nein, aber ganz klar, als jetzt handwerklicher Röster und Kaffeeliebhaber kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich den Industriekaffee toll finde.
Ja, trinkst du denn... zum Beispiel bei Familienfesten oder so, wenn da jemand, also okay, bei dir ist es wahrscheinlich so, dass alle in der kompletten Familie Highland Kaffee trinken.
Müssen sie.
Ja, aber wenn du irgendwo dazukommst, wo es Kaffee gibt, so ganz klassisch, Filterkaffee wird ausgeschenkt und das ist halt einfach irgendein Kaffee, trinkst du den dann einfach nicht? Oder, und sagst du dann was?
Es gibt ja auch Tee und es gibt Wasser und es gibt andere Getränke, Säfte. Nee, ich bin nicht so der Riesenrum-Erzähler, der dann irgendwie immer direkt irgendwie jemand sagen muss, wie blöd es ist, was er da macht. Ich sag dann, häufig ist dann natürlich so, dass sie wissen, was ich mache und dann kommt sowieso schon, dir biete ich keinen Kaffee an. Sag ich, ja, das ist gut.
Ja, danke dafür.
Aber also ich habe jetzt nicht den Anspruch, das Leben von jedem zu verändern. Also
ja.
Das finde ich auch irgendwann ein bisschen anstrengend. Also das ist ja auch, wie gesagt, ne, es gibt so viele Bereiche, wo ich wahrscheinlich aus der Sicht von Leuten, die sich damit auskennen, alles falsch mache.
Ja.
Wieso soll ich jetzt irgendwie mich da über alle stellen und sagen, hey, Kaffee, also das ist ja wirklich, also das ist ja das Letzte, was du hier trinkst.
Ja. Und dann auch noch mit Milch.
Ja, und das
so
ist
so im Laden, wenn du jemandem den Filterkaffee hinstellst und er sagt, kann ich dazu Milch haben?
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Ja, und das finde ich, aber das ist auch zum Beispiel ein großes Thema, wo wir hier viel drüber reden. So dieses, ich mag Spezialitätenkaffee und ich finde es toll, dass es viele Röstereien und viele gute Cafés gibt. Aber was ich ja nicht schön finde, ist, wenn es zu ideologisch wird. Das mag ich nicht. Also, weil am Ende reden wir über Geschmack und Geschmack ist halt total subjektiv.
Total.
Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, das ist der richtige Geschmack und das ist der falsche Geschmack. Wir haben hier Leute auch in Schulung, die schmeißen dann unseren Espresso in den Filterkaffee und oder durch den Kaffee und finden es geil. Und da kann ich nicht sagen, hey, seid ihr doof. Das sind sie ja nicht, sondern das schmeckt denen halt.
Ja.
Und mir schmeckt es nicht, aber ich muss es ja auch nicht trinken.
Ja.
Und deshalb finde ich das in Ordnung. Also, und deshalb stellen wir zum Beispiel auch in unseren Cafés oder so stellen wir jetzt keine Baristi ein, die sich nur als Mega-Baristi verstehen, sondern wir stellen hoffentlich nette, lustige Menschen ein, die wissen, was sie da tun, aber es geht nicht darum, irgendwie von oben herab jemand zu erklären, das ist jetzt hier mega geil und du musst, also das wäre das schlimmste Wort für mich, du musst das so und so machen oder trinken.
Mhm.
Dann muss nämlich gar keiner.
Ja,
das am ist Ende sollte man es so machen, dass es einem selber schmeckt.
Ja.
Und wir haben natürlich einen Wissensvorsprung in gewissen Bereichen und können Empfehlungen machen, aber ich kann nicht jemandem erzählen, dieser kenianische Kaffee, das ist der einzige, der wirklich gut ist, weil er hat eine schöne Fruchtsäure, aber hier ganz ehrlich, dieser indische Arabica, wo es wirklich nur um dunkle Töne geht, das ist falsch und das ist viel schlechter, das kann ich ja nicht erzählen.
Ja.
Das kann den Hans Herbert richtig gut schmecken und der sagt so, ey, Fruchtsäure, geh mir weg.
Jo, also. Ganz genau. Ja. Ja, es gehört halt auch irgendwie ein bisschen mit dazu, zu checken, wen man so gegen, also genau. Wer einem gerade gegenübersteht. Weil manche haben da total Bock drauf und manche halt einfach überhaupt nicht.
Genau.
Und die kriegst du halt erst recht nicht, wenn du denen irgendwie
belehrend
drüber kommst.
Genau, ja. Und deshalb finde ich, was ich auch vorher gesagt habe, ist ja ganz häufig so eine Entwicklung, dass die Leute sich so reintrinken müssen in diese Thematik. Dass es nicht darum geht, dass das ein Erweckungserlebnis ist, dass du einmal einen guten Kaffee trinkst und du nie wieder was anderes haben willst, sondern nach einer Zeit ist der Weg zurück halt fast nicht mehr möglich.
Mhm.
Aber dieser Weg, den musst du halt erstmal begehen oder beschreiten und den musst du dann auch aktiv wollen.
Ja.
Das finde ich, ist ganz wichtig so.
Ja. Ja, also ich habe ja mit Kaffee so angefangen, dass ich erstmal so richtig viel Kaffee in einem Siebträger geballert habe und das mega geil fand und wirklich am Anfang noch so Karamell Macchiato mit ganz viel Sirup und sowas getrunken habe und erst nach meiner Ausbildung so langsam angefangen habe, ohne Zucker und Süßkram und so mein Cappuccino zu trinken. Also ja, aber weil ich jeden Tag diesem Kaffee ausgesetzt war eher.
Ja, das ist ja auch so. Und das ist ja auch aus heutiger Sicht, wenn wir über Specialty reden, ne? Dann motzen die Leute über Starbucks oder wie auch immer. Aber wenn wir als kleine Röster müssen sowas wie Starbucks total dankbar sein. Mhm. Starbucks hat dafür gesorgt, dass es überhaupt das Cappuccino-Getränke oder Espresso-basierte Getränke überhaupt bekannt geworden sind in Amerika. Die haben ja vorher auch nur dieses Filterkaffee-Zeug gesoffen.
Ja.
So ganz dünn, ganz fies. Und diese ganze Bewegung, was wir heute sehen in den USA, Specialty Coffee hat 15% Marktanteil. Da sind Sachen wie Blue Bottle Coffee, wie Intelligentsia und alle möglichen, die einen riesen Job machen, die super Cafés machen. Das wäre ohne Starbucks nicht möglich. Mhm. Aber heute stellen sich die hippen Leute und sagen, ja, Starbucks, das ist ja alles Kacke. Natürlich ist es nicht mein Geschmack und ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendwie 5 € für einen halben Liter Milch mit irgendwas ausgeben wollen. Aber ich kann halt nicht immer nur hingehen und sagen, das ist alles, also das, was wir hier machen, Third Wave, Fourth Wave oder wo wir jetzt auch gerade angelangt sind, das ist alles super und der Rest ist irgendwie Kacke.
Ja, weil so bleibst du ja auch nur in deiner Blase.
Genau, und das ist halt dann auch schade. Und so haben wir uns auch, um so ein bisschen jetzt wieder zu Highland zu kommen, haben wir uns auch immer verstanden, dass wir irgendwie wollten, also wir wollten Kaffee eigentlich für jeden machen. Egal ob jung oder alt, egal ob irgendwie Espresso oder Filter, egal ob Geschmacksnerd oder einfach nur wach werden, welche Maschine auch immer, Und egal, auch, wir wollten auch nie nur teuer sein. Ne? Das finde ich jetzt halt auch wichtiger. Wir wollten auch, dass, was auch echt viel passiert, Studenten sich das leisten können. Und nicht, nur Kaffee ist jetzt für, sag ich mal, 10 Euro 250 Gramm anbieten. Das finde ich halt auch dann schade.
Ja, schwierig auf jeden Fall.
Genau.
Aber dann kommen wir doch noch mal ganz kurz, ganz an den Anfang zurück, weil ihr seid nämlich vier Gründer. Und wie seid ihr da zusammengekommen? Weil ihr kommt ja alle aus, also irgendwie aus unterschiedlichen Bereichen, aber ihr kennt euch alle von der Sporthochschule, ne?
Genau, wir waren alle in der Sporo zusammen und alle in der Playa in Cologne, falls man die kennt. Das ist eine Beachvolleyballanlage an der Sporthochschule. Und der Lars, unser Vierter, ist einer der Gründer der Playa. Marc und ich waren die Erstmitarbeiter der Playa und der Moritz dann sozusagen der Dritte. Und dadurch Freunde und immer zusammen Beachvolleyball und Marc und ich dann die Agentur, teilweise Moritz dann extern eingekauft für Jobs. Und Lars hat sich dann damals irgendwie verändern wollen von seinem damaligen Job. Und dann war da die Idee, komm, lass uns eine Kaffeerösterei aufmachen, lass uns auch noch die Maschine in Deutschland, Dallacorte, mit vertreiben. Das sollte Lars machen, hat er auch gemacht. Glaube ich 2 oder 3 Jahre. Aber das hat dann nicht so funktioniert, weil es mit dem deutschen Importeur, der verantwortlich war, nicht so super lief. Mhm. Und dann ging es, also irgendwie kamen wir so zu viert zusammen, weil Marc und mich war halt klar, wir haben diese Agentur und wir können jetzt nicht noch einen Laden aufmachen und eine Rösterei und Maschinen vertreiben.
Das wäre zu zweit.
Hätten wir zu zweit nicht gepackt und wir hatten auch nicht das Geld, dafür Leute einzustellen.
Ja.
Und dann nochmal die beiden, also weil bei Moritz war klar, Moritz ist so ein, kennst du ja auch, Moritz ist so ein super empathischer, Moritz kocht sehr gerne, liebt Essen, Geschmack und da war irgendwie klar, den kannst du in jeden Laden stellen, der wird irgendwie Menschen einnehmen können, der hat Bock auf Geschmack, der hatte Bock auf dieses Thema und dann war irgendwie klar, der muss dieses Rösterei-Ding vorantreiben. Und dann hat Moritz, muss man auch ehrlich sagen, so die ersten Jahre war Moritz nicht Einzelkämpfer, aber er war natürlich sozusagen für die Rösterei an der Front. Von mir relativ noch am meisten unterstützt. Lars hat halt die Kaffeemaschinennummer gemacht und Marc hat sehr viel mit der Agentur sozusagen zu tun gehabt.
Ja. Und wer hat geröstet am Anfang? Ihr alle oder?
Nee, Moritz und ich. Mhm. Also vor allen Dingen Moritz. Und dann kam als nächster Röster kam die Isa dazu.
Ach
Isa
ja, Groß. Die kenne ich auch. Mhm. Die hat im Törtchen mit uns die Schulung gemacht im Laden.
Genau, die ist bei uns irgendwie nach einer Barista-Schulung hängen geblieben. Super, also super, sensorisch extrem gut.
Mhm, die Zunge.
Ja, die ist richtig gut, also sensorisch super. Und die ist dann irgendwie hängen geblieben und hat sich dann da reingearbeitet und hat, finde ich, uns dann auch echt nochmal ziemlich einen Schub so gegeben vom Rösten her, wo wir, Mo und ich, dann auch so ein bisschen hinterherkommen mussten erstmal. Ja, und die war dann auch lange bei uns, aber die ist dann, irgendwann hat sie sich dann leider verändert.
Ja, weiterentwickelt.
Weiterentwickelt, woanders hin entwickelt.
Ja. Ja, und ihr seid ja dann von dieser kleinen Rösterei. Wie lange hat es gedauert, bis ihr gesagt habt, ihr braucht was Größeres?
Ich bin mit Jahreszahlen immer so schlecht. Ich will es auch nicht rumlügen. Ich glaube, es waren 2,5 Jahre.
Das ging ja schon echt.
Es ging schnell, ja. Ja, verwunderlicherweise ging es sehr schnell. Ja.
Weil die Räumlichkeiten hier sind ja schon extrem viel größer.
Ja, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, also das oben hatten wir ja damals noch nicht, sondern hatten wir noch die Räume der Agentur, die waren in Ehrenfeld.
Ach so.
Aber war halt auch mal ein bisschen Raum für Kaffeeschule und Büro. Und unten hatten wir am Anfang geteilt noch mit jemand als Lager.
Mhm.
Mit der Playa praktischerweise.
Ja.
Da siehst du.
Ja, klar.
Das ist Klüngel. Ja. Das ist dann wieder Klüngel.
Nee, ja.
Und dann wurde es aber auch relativ schnell so, nee, braucht man doch noch mehr Platz. Und dann war relativ schnell, okay, ganze Rösterei, dann war das nächste, jetzt brauchen wir noch mehr Lagerfläche, hinten haben wir dann noch Lager.
Mhm.
Und dann war irgendwann vor 2, 3 Jahren, war dann so, okay, die Büroräume drüben reichen nicht mehr. Hier über der Rösterei war frei, komm, lass hier hinziehen, dann...
Ja.
Waren zuerst die zwei Räume und mittlerweile sind es noch mehr Räume. Also es wächst irgendwie ganz, gut.
Ja.
Also immer so ganz konstant gut, glaube ich, würde ich sagen.
Ja. Und ihr habt dann jetzt auf der Bismarckstraße in Sülz und an der Sporo habt ihr auch einen Kaffeebar eher? Oder auch einen
Kaffee? Genau, an der Sporo in der Bibliothek ist eine eigentlich so ein Kaffeebar. Und so gibt es halt so ein bisschen ein paar Getränke noch und ein bisschen Panini und Kuchen.
Ja.
Ein bisschen abgespeckt. Aber da geht es hauptsächlich um Kaffee trinken und ein bisschen essen.
Ja.
Aber da wird zum Beispiel wenige Kaffeebohnen für zu Hause verkauft.
Ja, ja.
Sondern es ist so eher so eine Sporo ist halt also Sporthochschule, wer nicht Sporo kennt. Also die Sporthochschule ist halt mehr so fast so ein geschlossenes System.
Ja.
Und das ist aber nett, weil die Studenten, die haben da Bock drauf.
Ja, also ja, ja, und ihr habt da ja auch so einen Bezug zu.
Genau, wir
also
haben Bezug
dazu. Es ist ja total
dazu.
Schön, irgendwie da super. Was zu haben, oder?
Total. Also das ist wirklich super. Mhm. Und das ist halt, die Preise sind auch ein bisschen reduziert gegenüber den normalen Preisen in den Cafés, damit es für die Studenten irgendwie auch okay ist.
Ja.
Nee, das ist irgendwie schön. Also das ist, glaube ich, für alle Seiten nett. Also das ist jetzt nicht, ich sage jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht, das ist jetzt nicht die Bar, wo wir sagen, hey, Hammer.
Ja, ja, aber da geht ihr mit den Schubkarren voller Geld nach Hause.
Genau,
sowieso.
Wie ja sonst so, ne? Ganz klar.
Ja.
Nee, aber das ist einfach so, ja, das ist tatsächlich so, der Bezug ist halt da.
Und,
ja. So für uns auch ganz ehrlich gesagt so ein bisschen unser Ausbildungszentrum. Wir schulen unglaublich viel unsere Mitarbeiter, weil wir super viel Wert einfach auf die Qualität an der Theke legen und weil wir in unseren Läden Gott sei Dank eine sehr hohe Frequenz haben. Das heißt, du musst, wenn du bei uns in den Läden stehst, musst du ziemlich ballern können und trotzdem guten Kaffee machen können. Und so Sporo ist immer so ein bisschen das Farmteam.
Mhm.
Wenn du nicht so viel Ahnung hast, dann wirst du hier geschult, dann fängst du an der Sporo an. Weil da ist dann meistens nicht ganz so schlimm, wenn vielleicht mal was nicht hundertprozentig perfekt ist.
Mhm.
Und dann werden so irgendwann, darfst du dann vielleicht dann...
Ja,
so,
wirst du verteilt, wenn
ja,
du
es so gemacht hast. Das klingt jetzt so ein bisschen elitär, aber die Sporo ist tatsächlich irgendwie ein ganz, ganz guter Magnet und ein ganz gutes Ausbildungsding.
Ja, ist doch voll gut.
Super praktisch, also,
sowas zu haben. Ja.
Ohne die Sporo jetzt abqualifizieren zu wollen.
Ja, ja.
Weil der Witz ist, die Sporo hat gerade in den Vorlesungszeiten und Prüfungszeiten verkaufen wir da, glaube ich, fast mehr Kaffeegetränke als in den Cafés.
Ach was.
Das ist echt krass da. Die haben dann Tage dazwischen, wo es richtig ballert.
Ja, aber es ist dann halt echt so richtig durchlaufen. Ne?
Das ist dann voll durch. Ja, genau. Und in den Cafés ist es halt ein bisschen komplexer, weil da hast du sehr viel Kaffeegetränke, dann hast du aber noch viel Kuchen und dann hast du noch das ganze Kaffeeregal, Beratung und so. Das ist dann schon, also...
Anders intensiv.
Ich bin froh, dass ich in den Café nicht stehen muss.
Okay.
Ja, am Anfang stand ich ja selber auch noch häufig da. Aber mittlerweile, ich glaube, ich könnte es nicht mehr. Also... Das musst du echt können. Also deshalb, also wir machen sehr, sehr viel Schulen für unsere Mitarbeiter.
Ja, gut. Dann waren wir jetzt bei der Sporo und wie ihr eure Mitarbeiter ausbildet und dabei, wie ihr quasi relativ schnell gewachsen seid.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich vielleicht eine ganz gute Stelle, um jetzt mal auf euren Transparenzbericht zu kommen, den ihr jetzt dieses Jahr veröffentlicht habt, weil dabei habt ihr euch ja wahrscheinlich was gedacht. Also ich habe den natürlich auch gelesen. Also wie kommuniziert ihr den nach außen und warum habt ihr das gemacht?
Wir probieren ihn so viel wie möglich zu kommunizieren. Warum wir das gemacht haben, ist ein super langer Prozess und es hat auch echt lange gedauert, bis er dann mal rauskam. Ist auch echt eine Menge Arbeit. Also haben wir vorher, glaube ich, auch einen Tacken unterschätzt. Aber so, willst du die lange Version hören?
Ja, ich will die lange Version.
Okay.
Ja. Also wann kam der erste Gedanke, dass ihr sowas machen wollt?
Das Ding ist, du fängst als Kaffeeröster an und kaufst in der Regel bei großen Spezialitätenhändlern Kaffee. Und das ist super, weil die finanzieren dir das vor. Du rufst Kaffee dann ab, wenn du ihn brauchst, bezahlst ihn dann, wenn du ihn brauchst. Mhm. Und das funktioniert gut.
Ja, liegt in der Regel in Hamburg am Hafen.
Genau, die Qualität ist gut bis... sehr gut bis in Ordnung, je nachdem, welches Geld du bezahlst. Und du weißt aber nicht, was beim Bauern ankommt.
Mhm.
Und das ist so die Krux. Das war für uns ein paar Jahre super, weil wir einfach mit diesem ganzen Gebilde, was wir da hier machen, so viel zu tun hatten, dass wir einfach auch keine Zeit hatten, uns intensiver darum zu kümmern, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und in diesem ganzen Nachhaltigkeitsding und Zuge, was in den letzten Jahren so stattfindet, kommt natürlich dann auch immer mehr so die Frage, so okay, was machen wir da? Also wir kaufen sehr viel Kaffee ein, Rohkaffee, und haben uns immer die Frage gestellt, wie viel kommt dann wirklich beim Produzenten an? Mhm. Und der Hörer muss halt eigentlich wissen, und das Hauptproblem, was wir heute alle haben im Kaffee, im Specialty-Kaffee-Bereich, und das wird in den nächsten 20 Jahren relativ interessant werden, ist, der Kaffeepreis für Rohkaffee ist total am Boden.
Ja.
Die Börse ist unter einem Dollar, was dramatisch ist.
Unter einem Dollar pro?
Das ist Dollar pro Libra.
Wie viel ist das?
Ein Libra ist sozusagen, wenn du es auf Kilo umrechnest, ist 2,206 irgendwas. Oh Gott. Und dann kommst du, also das ist nicht mal 2 Euro, wenn ich es richtig jetzt sage.
Ja, also lohnt sich richtig, Kaffee anzubauen.
Das Problem ist, es lohnt sich nicht mehr für die Bauern.
Genau.
Also, weil es orientiert sich alles an diesem Börsenpreis. Mhm. Jetzt gibt es natürlich dann diese Fairtrade-Bewegung, die es immerhin schafft, sozusagen dem Bauer 1,60 Dollar irgendwie zu garantieren. Was es unserer Meinung nach und auch vielen Leuten, die in dem Bereich sich auskennen, das reicht, um den Bauern sozusagen am Leben zu halten, mhm, auf einem nicht wirklich guten Niveau, aber so, dass er weitermachen kann. Das ist schon mal besser, aber es reicht nicht dafür, dass der Bauer entwickeln kann, dass er vielleicht seine Kinder in die Schule schicken kann, dass er ein ordentliches Leben hat, weil das Kaffeeanbau ist echt eine harte Arbeit. Mhm. Das ist das Grundproblem. Das heißt, viele Bauern geben auf. Bauen lieber was anderes an. Sei es Kokain, sei es Bananen, sei es was auch immer. Mhm. Was irgendwie einfacher ist und mehr Geld dann irgendwie bringt. Wobei Bananen zum Beispiel kein gutes Beispiel gerade dafür ist. Kokain ist sicherlich ein gutes Beispiel, was in Kolumbien und Mexiko ganz gang und gäbe ist.
Ja.
Dass viele aus dem Café sich verabschieden und sagen, lohnt sich nicht mehr. Bei dem Weltmarktpreis, boom. Das heißt, wir werden, wenn das so weitergeht, wenn die Kaffeeröster nicht ordentliches Geld bezahlen, werden wir immer weniger Bauern haben. Die, die gute Qualität liefern, die kriegen gutes Geld, aber der Spezialitätenmarkt, der wächst. Das heißt, die Rohkaffees, die guten, werden immer teurer. Mhm. Immer weniger Röster werden Zugang dazu bekommen, weil es werden ja nicht mehr Bauern. Im Prinzip müssen wir dafür werben bei den Bauern, dass wieder mehr Kaffee anbauen und dann auch noch guten Kaffee anbauen. Das ist so die Problematik.
Aber meinst du, es ist nur... Also nur nachhaltig, wenn es auch wirklich qualitativ hochwertiger Kaffee ist? Weil nee, die Abnahme ja wahrscheinlich eigentlich eher, also größer ist an qualitativ minderwertigerem Kaffee. Also was ja, wir ja eben schon gesagt haben.
Aber diesen Markt wirst du kaum verändern, weil da ist das Problem, da geht es tatsächlich nur um Menge. Hm. Da geht es halt nicht um Qualität, aber die bezahlen so wenig Geld für das, was sie sozusagen da kaufen, die Großen,
ja, ja,
dass der Bauer davon nicht leben kann. Mhm. Und dann sagt er halt so, ja, wofür soll ich es machen? Mhm. Und wir als Spezialitätenhändler, wir bekommen ja mehr Geld dafür beim Kunden, weil wir ein gutes Produkt verkaufen. Mhm. Das heißt, wir müssen mehr Bauern dazu hinbekommen, dass sie guten Kaffee anbieten, dass sie den guten Kaffee anbauen. Mhm. Das ist aber ein mega komplexes Thema. Das heißt aber, ich kann jetzt natürlich hingehen als Kaffeeröster und sagen so, okay, ich habe hier das Siegel XY, gib mir mehr Geld für den Kaffee, weil ich habe geilen Kaffee. Kann stimmen, dass es guter Kaffee ist, kann aber nicht.
Also nur, weil ein Siegel drauf ist, sagst du jetzt.
Genau. Mhm. Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich will da auch wieder kein Bashing betreiben, aber über die Jahre, und wir machen das jetzt ja schon echt ein bisschen länger, haben wir halt rausgefunden, dass wir, wenn wir, was wir seit ein paar Jahren haben, die Möglichkeit haben, direkt gehandelte Kaffees zu bekommen, dass wir da am besten wissen, wie ist die Qualität und wie viel Geld kommt beim Bauern an. Mhm. Und das sind im Prinzip die beiden Faktoren, die wichtig sind. Und der dritte Faktor, und das ist natürlich super wichtig, wir können unseren Kunden sagen, das ist ein guter Kaffee, der schmeckt und der Bauer kann davon gut leben. Und dann kauft der Kunde bei uns das mit gutem Gefühl.
Ohne Siegel, aber quasi mit der persönlichen...
Genau. Also am Ende ist es immer noch Vertrauen. Ne? Also
ja, das ist schon also klar.
Die müssen uns vertrauen, dass wir wissen, was wir da tun. Wir müssen unseren Einkäufern vor Ort, weil wir nicht die Möglichkeit haben, nur das ganze Jahr unterwegs zu sein.
Das wäre meine nächste Frage.
Aber wir haben unsere Einkäufer vor Ort, denen müssen wir vertrauen, dass sie einen guten Job machen.
Also direkter Handel bedeutet nicht, dass ihr hinfahrt, den Kaffee einkauft und...
Nee, genau, das ist das Problem. Also wir haben alle 2 kleine Kinder jeweils. Und hier ein paar Läden und eine Firma und etc. Mhm. Und haben leider nicht die Möglichkeit, nur in der Weltgeschichte unterwegs zu sein und Rohkaffee einzukaufen.
Kostet ja auch Geld, ne?
Kostet Geld, wäre aber vielleicht sogar schon irgendwann möglich, mhm. aber ist zeitmäßig gar nicht möglich. Und was man auch ehrlicherweise sagen muss, die Leute, also zum Beispiel der Thomas, der das für uns in Mexiko, Peru und Guatemala macht, mhm. der hat viel mehr Ahnung von Rohkaffee als wir.
Ja.
Weil Rohkaffee ist eigentlich nochmal ein ganz eigenes Thema. So, mittlerweile kennen wir uns da sicherlich schon relativ gut aus. Aber wenn ich mit dem Thomas über eine Plantage laufe, dann kann er mir von jedem Busch sagen, welche Varietät es ist. Der kann mir super viel darüber erzählen. Mittlerweile erkenne ich vielleicht auch den einen oder anderen Busch, aber es ist halt, ne, das ist ein eigener Beruf.
Ja.
Deshalb macht es
auch
total
Sinn. Also du warst auch schon vor Ort.
Klar, ja, ja. Also,
und wo?
Ich war Sumatra schon. Ich war mal auf Bali auf einer Plantage, aber da haben wir keinen Kaffee von, das bringt auch nichts. Jetzt dieses Jahr war ich in Mexiko. Ich habe als Kind oder als Jugendlicher in Guatemala gelebt, deshalb kenne ich die Region einigermaßen gut. Ja. War ich noch irgendwo? Nee, das war's gleich.
Ja.
Marc war auch, also die beiden anderen und auch Lars war gleich auch schon. Aber Moritz und Marc waren auch schon auf einigen Plantagen und.
Ja. Also ihr versucht da schon so nach und nach irgendwie überall wirklich auch persönliche Eindrücke mitzubringen.
Ja, wir probieren es, wobei wir uns immer so total schwer tun, weil wir, das ist so, so der Trend in diesem, bei diesem Direkthandel, das ist jetzt wieder so das andere Ende sozusagen der Fahnenstange, mhm. ist, dass viele Kaffeeröster da irgendwo hinreisen, sich mit Bauern aufs Feld stellen, Foto machen und sagen, hey,
ciao.
Super geil. So, ne? Das ist irgendwie auch schwierig, wobei wir das am Ende dann natürlich, wenn wir jemanden mögen, und
in ich vielen da auch Kulturen Fotos gesehen,
genau,
ja.
machen wir auch. So, ne? Deshalb will ich auch niemanden verurteilen. Aber es geht nicht irgendwie darum, irgendwo hinzureisen, ein Foto zu machen und wieder zurückzureisen. Wie gesagt, eigentlich müssen wir uns viel mehr auf die Leute verlassen, die das ganze Jahr da sind, mhm. die wirklich vor Ort das kennen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt, gerade läuft unser neuer Peru-Import. Jetzt haben wir letzte Woche, Moritz und Philipp waren jetzt da, haben die Samples mitgebracht. Betreut wird es aber ganz letztendlich von Thomas, mhm. der vor Ort ist.
Der spielt eine große Rolle
für euch. Der spielt eine super große Rolle. Der kennt sich super aus, ist ein super ehrlicher Mensch für uns. Spricht perfekt Spanisch, lebt da, möchte in Mexiko eine eigene Plantage auch aufbauen. Mhm. Ist jemand, der probiert, die Bauern vor Ort sehr stark zu unterstützen. Manchmal schon fast zu stark, dass es wirtschaftlich für ihn gar nicht so interessant ist. Aber von dem hängen wir im Prinzip da ab. Und deshalb können wir, weil er so einen guten Job macht, können wir auch sagen, dass wir das, finde ich, mit sehr gutem Gewissen machen können. Mhm. Auf jeden Fall kriegen wir von denen dann Samples. Dann kappen wir die hier, entscheiden, was wir nehmen. Bei Peru ist jetzt zum Beispiel ein kompletter Container, der dann im Container heißt so um die 19 Tonnen. Mhm. Rohkaffee. Muss man für Röstkaffee müsste man dann 15-17% abziehen, aber ist egal. Auf jeden Fall dann haben wir die Samples, dann bestimmen wir, was wir nehmen wollen und dann telefoniere ich mit Thomas oder jetzt kommt er auch in 2 Wochen her und dann reden wir über die Preise. Und dann sagt er mir so, ja, der Kaffee, der hat ungefähr die und die SCAE-Punktzahl. Dann kann ich sagen, ja, habe ich ähnlich gekappt. Also das ist halt so ein System, dass wir das einschätzen können. Und dann reden wir über Preise und dann sagt er mir so, ja, ey, da würde ich ganz ehrlich, für den Kaffee würde ich jetzt, sag ich mal, $3.30 fürs Libra bezahlen. Und dann sage ich, ja, ist okay oder... Manchmal sagt er, ah, wäre ganz gut, wenn du da noch was drauflegen kannst, weil, keine Ahnung, bei den Bauern ist es so die Situation oder...
Ja.
Also wir reden da sehr offen dann darüber und probieren aber da immer gute Marktpreise zu bezahlen. Dass es nicht überbezahlt ist, dass nicht der Bauer XY plötzlich so viel Geld verdient, dass sein Nachbar denkt, so, was ist denn jetzt hier los?
Ja, also es ist ja auch nicht nachhaltig.
Genau, sondern dass der Bauer gutes, angemessenes Geld für seinen Kaffee bekommt und immer den Anreiz hat, so eine gute Qualität hinzubekommen. Und dass im besten Fall der Nachbar das auch merkt. Mein Nachbar bekommt viel mehr Geld für seinen Kaffee als bei der Börse irgendwie. Wenn ich das an irgendjemanden verkaufe für $1, schieß mich tot, will ich auch machen.
Ja.
Dass das natürlich nicht immer die ganze Ernte ist. Und deshalb reden wir ja auch über Spezialitäten Kaffee. ist natürlich auch ein bisschen die Krux. Aber wir probieren halt immer mehr sozusagen den Großteil dann von den Bauern abzukaufen, weil wir ja nicht nur Spitzenkaffees verkaufen, sondern gerade in den Espressi-Blends sind dann halt irgendwie, sage ich jetzt mal so 82, 83 Punkte Kaffees drin.
Die ja immer noch qualitativ
sind. Die sehr, sehr gut sind. Genau, aber die natürlich jetzt nicht, also dafür kann ich dann halt irgendwie $2.30 pro Libra bezahlen, aber da kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie $6 oder $5 fürs Libra bezahlen. Das macht halt keinen Sinn, das kriege ich halt an den Kunden nicht verkauft.
Ja. Ja, aber das ist ja eigentlich das, was wir eben auch gesagt haben, ne? Also dass natürlich nicht nur oberste, weiß ich nicht, 86, 87 oder 90-Plus-Cafés irgendwie verkauft werden sollten und ein ordentlicher Preis dafür bezahlt werden sollte, sondern dass halt auch die ein bisschen minderwertigere Qualität irgendwie
eine Chance
haben muss, weil sonst funktioniert es ja für den Bauern nicht.
Genau, das ist ja das Problem. Also dazu muss man wissen, auf so einer Plantage gehen, auf den meisten Plantagen, da reden wir jetzt mal über Mittelamerika, geht vielleicht ein Drittel in den Export. Und der Rest bleibt halt im Land und wird sehr relativ günstig verkauft oder sozusagen so ganz schlimm Aldi-mäßig, was vielleicht einen Tacken mehr noch bringt als Inland, aber auch nicht wirklich viel. Aber von diesem Export sind dann, je nach Farm, aber dann sind dann vielleicht so 10% wirklich super High Specialty und der Rest ist irgendwie Specialty so, ne?
Ja.
Aber ich finde, dieser Trend ist halt total wichtig, also weil das ist so ein bisschen wie auch im Kochbereich so, dass man das ganze Tier verarbeitet und nicht immer nur ein Filetstück rausschneidet und sagt so, das ist aber lecker hier, super.
Und der Rest
wird nach Afrika gefroren, verschifft und die können irgendwie schauen, ne? Und die lokalen Bauern kriegen nichts verkauft so ungefähr. Das darf es halt nicht sein und ich finde diesen Trend auch im Kaffeebereich finde ich wichtig. Es ist natürlich immer die Frage, was bin ich für eine Rösterei? Wir haben es natürlich dadurch, dass wir schon eine gewisse Tonnage haben, verkaufen wir viele Blends in größerer Stückzahl. Da ist es dann einfacher, auch mehr Kaffee zu kaufen. Ne? Wenn ich jetzt natürlich eine super High-Level-Rösterei bin, die im Prinzip nur für sich in einem Laden und nur 88 Punkte Kaffee verkaufen will, habe ich natürlich ein Problem.
Ja.
Kann ich halt nur 5 Säcke von dem Superzeug kaufen.
Ja. Das und halt woher und wie ist der dann
auch? Genau. Aber da habe ich ja auch nicht die Möglichkeit dann zu sagen, ich habe meinen eigenen Mann, der oder reise selber nach Guatemala und hole mir das Zeug da. So, ne?
Bring jedes Mal halt so einen Sack mit.
Ja,
genau. Der reicht dann für ein paar Wochen und ja, das ist schön.
Hast du keinen Spaß am Zoll.
Ja, genau. wie siehst du das denn, dass so viele kleine Röstereien jetzt irgendwie aus dem Boden schießen? Das ist ja auch hier in Köln mittlerweile so. Ja. Also,
gut, also ich finde es gut. Ich finde das, gelogen wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es nur gut, ne? Weil das natürlich auch Konkurrenz für uns ist. Ich finde es aber grundsätzlich sehr gut, weil es einfach jeder, der mit gutem Kaffee handelt und verkauft oder auch nur als gutes Kaffee, guten Kaffee benutzt, der ist ja in unserer Sache unterwegs.
Und heißt, die Nachfrage ist auch irgendwie.
Genau. Und ich glaube, dass der Spezialitätenmarkt in Deutschland noch wachsen kann, dass mehr Leute noch guten Kaffee trinken wollen. Von daher finde ich die Entwicklung gut. Klar gibt es mal die Situation, dass dann irgendein Laden oder irgendein Büro einen anderen Röster als uns nimmt, wo ich dann denke so, oh fuck, hätte ich auch gerne gehabt als Kunden. Aber dann muss ich mir immer wieder sagen, aber super, weil der Kunde hat es verstanden und geht zu einem kleinen Röster oder zu einem Spezialitäten-Kaffee-Röster und nicht zu...
Ja, also für die große Sache super.
Für die große Sache. Ja. Und wir haben natürlich das Glück, dass es uns wirtschaftlich okay geht, dass wir wachsen und dass wir auch nicht den Anspruch haben, jetzt hier irgendwie reich zu werden und nur Konsum zu machen, sondern wir wollen irgendwie davon leben können. Wir wollen, dass unsere Leute davon gut leben können. Wir wollen, dass bei den Bauern gut was ankommt. Und solange dieses ganze System gut funktioniert, kann ich da freigebig sein, sage ich jetzt mal.
Ist das in Ordnung? Einen Kunden können Sie haben.
Ja, aber. Ich finde es gut, weil es einfach... und das, was ich vorher gesagt habe, spielt da sicher auch eine Rolle. Je mehr Leute guten Kaffee auch einkaufen bei den Bauern vor Ort, das hilft uns. Weil das eine Problem, was ich vorher gesagt habe, ist ja nicht nur, dass die Preise so schlecht sind, sondern der Klimawandel Das ist ein Riesenproblem. So Krankheiten wie Kaffeerost breiten sich viel stärker aus. Das heißt, gerade die guten Arabica-Bäume etc., die sind viel anfälliger für solche Krankheiten. Und das wird für uns immer schwerer, guten Kaffee zu bekommen irgendwann wahrscheinlich. Also es gibt, wir arbeiten in Mexiko auch mit Enrique Lopez zusammen. Das ist so der mexikanische Processing-Plantagen-Papst. Mhm. Den kennt in Mexiko, wer mit Kaffee zu tun hat, jeder. Das ist wirklich, okay. Und Enrique glaubt, dass es in 20 Jahren echt schwer wird, guten Arabica zu kaufen.
Jetzt nur da vor Ort oder grundsätzlich?
Nee, er glaubt überall. Mhm. Und das, deshalb ist er auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr kurzsichtig zu sagen, Robusta ist scheiße.
Oh ja.
Das ist es nicht. Und ich habe letztes Jahr, also dieses Jahr zum ersten Mal bei Enrique einen Honey Robusta getrunken, auf Filter geröstet. Der war gut. Der war richtig gut.
Ich habe auch in Berlin jetzt bei einem Robusta Cupping auch mitgemacht. Also da waren natürlich ein paar dabei, wo direkt klar war, ja okay, ist Robusta. Schwierig. Ja. Aber da waren echt auch
das wird kommen.
Ganz ordentliche dabei.
Das wird kommen. Die werden, also die Kaffeebauern werden, die es verstehen, die werden auch teilweise auf Robusta gehen und probieren, da gute Sachen rauszuholen und auch durch das Processing einfach wirklich gute Geschmacksaromen da rauszuholen.
Ja.
Deshalb wäre es total kurzsichtig heute zu sagen, hey, Arabica Bombe, mega und nur Afrika und so und Robusta Scheiße. Also und, ja, das sind dann, glaube ich, Sachen, auf die müssen wir irgendwie, an die müssen wir denken als Kaffeeröster.
Mhm. Also einfach nicht so engstirnig, ne?
Ja, finde ich, ne?
Ja, okay, und dann habt ihr den Transparenzbericht geschrieben.
Ja, genau, darüber wollen wir reden. Ja, genau. Das heißt, also wir haben jetzt so seit gefühlt vor 3-4 Jahren war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, so okay, jetzt müssen wir nicht jeden kleinen Job selber machen, weil wir irgendwie mehr Leute sind. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr uns um den Kaffeeeinkauf und ums Marketing kümmern. Mhm. Und da war dann sehr stark immer mehr dieser Herzenswunsch eigentlich bei uns allen zu sagen, so okay, wir müssen das. Der Handel muss direkter werden und dann müssen wir darüber reden. Mhm. Und das war dann so der Fall, dass wir dann angefangen haben, nach und nach, im Moment sind wir jetzt bei um die 45-50% direkt gehandelten Kaffee, den wir hier verarbeiten, haben wir das halt immer gesteigert. Mhm. Wir werden, glaube ich, nächste April, Mai werden wir wahrscheinlich bei über 90% sein, weil dann die Container aus Brasilien und Indien da sind. Mhm.
Ist ja kein Prozess hier von heute auf morgen.
Nee, gar nicht. Du brauchst vor allen Dingen unglaublich viel Liquidität. Mhm. Weil das Ding ist, wenn wir heute einen Kaffee kaufen und das beste direkt gehandelte Kaffeekonzept für uns ist, dass wir am Anfang der Ernte schon 60% an den Bauern bezahlen, dass er seine Ernte wirklich gut durchführen kann, dass er seine Arbeiter bezahlen kann, dass er die Pflanzen bezahlen kann etc. Und wenn wir das, diesen perfekten Direct Trade für uns machen, dann ist es so, dass wir also meistens 12 Monate, bevor der erste Kaffee bei uns im Laden steht, schon mal 60% bezahlt haben.
Mhm, damit da quasi für den kompletten Prozess des Anbaus und der Verarbeitung, der Ernte und so weiter.
Und die restlichen 40% bezahlen wir dann, wenn der Kaffee auf dem Schiff geladen ist. Mhm. Das heißt, wir haben dann unglaublich viel Geld draußen.
Noch kein Kaffee.
Und der Kaffee wird aber erst quasi im Durchschnitt wahrscheinlich so 7 bis 9 Monate später verkauft. Mhm. Und das ist halt der Wahnsinn. Wir haben das auch total unterschätzt am Anfang.
Ja.
Und war so das Ziel so, hey, komm, lass uns schauen, irgendwie, dass wir in einem Jahr irgendwie 100% Direct Trade machen. Und jetzt merken wir so, nee, das ist so groß. So viel Geld verdienen wir hier natürlich nicht.
Ja.
Und deshalb ist es ein Prozess, der länger dauert. Aber es ist halt total spannend.
Ja, also ihr könntet natürlich den einfachen Weg gehen und sagen so, ja, hier also nur diese Kaffees bewerben, die ihr jetzt direkt so einfahrt und den Rest so ein bisschen hinten durchfallen lassen.
Jo, ist ja auch nicht fair, ne?
Also nee, aber das ist ja quasi das, was, also auch ohne jetzt irgendwen zu bashen oder so, aber das ist ja so das, was viele machen, dass sie einfach so 2-3 Kaffees haben, da steht dann Direct Trade drauf, was auch immer das bedeutet.
Ja.
Und die restlichen Kaffees sind dann einfach aus dem Fokus so ein
bisschen. Ja, finde ich auch nicht cool, muss ich ehrlich sagen. Also das ist auch so, wo ich dann irgendwie denke, so ja, kann man machen, aber so richtig geil ist nicht.
Ja, also weil so ist ja dann euer ehrlicher Weg zu sagen.
Wir probieren es echt sehr transparent zu machen und deshalb war auch dieser Transparenzbericht echt eine große Aufgabe und auch, auch im Prinzip auch nur möglich, weil wir jetzt auch echt Nina und Theresa im Marketing dabei haben. Seit Nina jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre, mhm. Theresa ein halbes, weil es echt viel Arbeit bedeutet. Mhm. Auch das haben wir ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das ist, auch diese ganzen Wege dann irgendwie probieren aufzuzeigen und den Leuten zu erklären, was dahinter steckt. Mhm. Und es ist trotzdem wahrscheinlich nicht, weil dieses Ding, weil ich rede hier die ganze Zeit über irgendwie quasi Dollar pro Libra, ne? Sagt erstmal niemand was. Was heißt denn das jetzt für mich?
Ja.
Aber wir müssen halt irgendeine Einheit haben, in der wir vergleichen können. Und das ist halt bei uns beim Café im Moment Dollar pro Libra vor Ort in der Regel. Mhm. Wobei in Thailand ist es wieder was ganz anderes.
Ja, ja.
Aber für die.
So grundsätzlich so mal, um irgendwie eine Vorstellung davon zu haben, was das bedeutet.
Mhm. Aber dieses, also das ist echt ein langer Weg. Aber ich finde ihn echt geil, den Weg, weil das so, also mir gibt es ein gutes Gefühl und ich habe das. Ne, ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt abfeiern können und sagen, wir retten die Welt damit, aber wir probieren es für unseren Bereich, probieren wir das irgendwie wirklich gut aufzubauen. Und das macht halt total Bock, irgendwie zu sehen, dass diese direkt gehandelte Rate steigt und es macht total Bock zu sehen, dass die Cafés immer besser werden. Weil wir, und das ist ein ganz großer Teil der Wahrheit, wir kriegen einfach viel bessere Qualitäten dadurch.
Weil ihr mehr Einfluss auch darauf habt?
Wir haben viel mehr Einfluss. Mhm. Wir kriegen, die Bauern wissen, sie kriegen gutes Geld, wir kriegen wirklich die guten Kaffees, wir kriegen keine alten Kaffees, wir kriegen genau unsere Lots, die wir sozusagen bestellen. Mhm. Thomas oder wer auch immer für uns das abwickelt, machen eine wirklich gute Qualitätskontrolle und das hat die Qualität enorm gesteigert.
Und wie ist das Feedback von euren Kunden? Also kam da viel zurück? Weil ich
Für das Handelsthema oder für die Qualität?
Beides.
Für das Handelsthema ist es gar nicht so krass, mhm. weil viele Kunden das noch überhaupt nicht verstehen, was das mhm. heißt. Die haben den Begriff vielleicht mal gehört, aber es ist halt so, im Kopf ist halt dieses Fairtrade-Ding. Mhm. Das kennt jeder irgendwie gefühlt.
Ja.
Aber so Direct Trade ist halt auch kein geschützter Begriff, kann jeder irgendwie nennen. Mhm. Und wenn man das dann ausformuliert, finden sie es super.
Ja, also aber weil ihr habt es ja über die sozialen Medien habt ihr es verbreitet. Ja. Und ihr hattet es auch, oder ihr habt es auch in euren Cafés ausliegen. Ne?
Auf jeden Fall. Und wir probieren das immer mehr zu penetrieren. Wir sagen jetzt auch immer mehr, also wir probieren irgendwie dieses, wir haben jetzt für uns so gesagt, wir nennen es jetzt immer mehr als fair, was wir machen. Mhm. Das ist so, das ist natürlich auch Marketing und irgendwie auch.
Klar, ja.
Aber,
klingt super.
Aber ich finde, für mich ist immer so ein bisschen mehr als nur fair auch so gemeint. Mhm. Aber so grundsätzlich glaube ich, so, wenn sich jemand wirklich damit auseinandersetzt, findet das super. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es immer ins Auge springt und wir ständig die Rückmeldung bekommen würden, so wir kaufen jetzt nur noch Kaffee bei euch, weil ihr direkt mhm. handelt. Aber es ist so ein schöner, ich glaube, ein sehr schöner Side-Effekt und bei vielen vielleicht auch noch mehr.
Ja.
Von der Qualität ist es total interessant, dass die Leute nehmen das wirklich wahr.
Ja.
Die nehmen das vielleicht manchmal nur unterschwellig wahr, aber ich sehe ja jeden Monat sozusagen so die Tabellen, was wir verkaufen. Mhm. Und diese direkt gehandelten Kaffees, die verdrängen, haben so die letzten Jahre dann, gerade im Filterkaffee-Bereich, immer die anderen verdrängt. Mhm. Und das finde ich cool. Das freut mich dann. Jeden Monat stehe ich mir da und denke so, geil.
Und oder meinst du, das ist ein Qualitätsding oder das ist ein Werbeding?
Das ist ein Qualitätsding, weil gerade bei vielen Cafés, so jetzt Mexiko und Peru, die haben viel mehr Süße als mhm. die anderen Cafés. Und wie gesagt, das sind ja nicht immer jetzt nur 86-Punkte-Cafés, aber auch die, zum Beispiel unser Mexikaner, so Oaxaca Blend, das ist ein Blend von sehr vielen Bauern mhm. aus der Nähe von Oaxaca. Aber der hat echt eine geile Süße. Und das ist jetzt nicht der mega komplexe Kaffee, aber das ist so ein Kaffee, den trinkst du, die meisten finden ihn halt super angenehm. Und ich glaube, die Menschen gewöhnen sich daran, dass das Kaffee Süße haben kann. Mhm. Und wenn man sich daran mal gewöhnt hat, ist es, glaube ich, viel schwerer zurückzugehen. Zu diesem bitteren Geschmack.
Genau, weil das schnell bitter verbrannt und ist wirklich so. Ne?
Also, genau. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass dieses Ding halt dann wächst. So dass halt je mehr Süße da ist und wenig Bitterstoffe, dass das die Menschen dann irgendwann mit der Zeit so verstehen. Mhm. Aber es ist nur ein Gefühl. Beweisen kann ich es nicht.
Ja. Und eure Kommunikation nach innen, also zu euren Mitarbeitern? Also was bedeutet das für euch, dass ihr quasi mit euren Kaffees transparent seid? Kommuniziert ihr das auch viel mit euren Mitarbeitern?
Wir probieren es. Also das ist halt, weil am Ende sind die Mitarbeiter, weil ich stehe ja nicht im Laden. Ne? Mhm. Ich kann ja ganz viel erzählen und in meinem privaten Rahmen und meinen Mitarbeitern erzählen, aber die müssen es halt erzählen. Mhm. Und deshalb, also wir probieren sehr viel zu schulen und wir probieren sehr viel darüber zu reden. Wir machen also Vorträge, wenn dann mal einer unserer Café-Scouts sozusagen hier ist, dass der auch darüber erzählt oder wenn wir von der Reise zurückkommen, dass wir mehr darüber erzählen. Ich glaube, du warst auch schon mal bei uns, bei einem. Ja. Ne? Mhm. Und probieren auch externe Leute dazu einzuladen. Und ich glaube, dass das die Mitarbeiter so ein bisschen mitnimmt. Und wir probieren, mit denen zu kappen und zu tun. Und ja, ich glaube, die finden es auch gut. Also ist so...
Ne? Also, ja, ist halt dein Gefühl.
Ja, weißt du, wenn du sozusagen Chef bist, dann ist ja immer die Frage, was erzählen sie dir? Ne? Ich habe das Gefühl, dass wir hier alle echt ein gutes Verhältnis von haben und uns jetzt nicht ständig nur anlügen. Aber ey, weiß ich es, ne? Also, keine Ahnung.
Ja, ja.
Nee, aber ich glaube, die finden das schon alle ganz cool, weil die meisten finden es halt geil, wenn der Kaffee gut ist. Und es ist halt noch geiler, wenn du sagen kannst, so, wenn die Geschichte dahinter auch noch gut ist.
Voll, ja. Ja. Und ja, du sagst jetzt schon, dass ihr da irgendwie so Vorträge oder Abende macht, wo ihr euch irgendwie zusammentut und euch darüber austauscht. Findest du, dass es hier in Köln auch so eine Austauschkultur untereinander unter den Röstern gibt?
Ich finde, also, glaube ich, noch zu wenig, wobei ich gar nicht sagen kann oder gar niemand dafür die Schuld geben kann. Bei mir liegt es, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich halt sehr kleine Kinder habe und einfach von der Zeit her so ein bisschen begrenzt bin.
Ja.
Ich glaube, man könnte mehr machen. Ich habe jetzt aber nicht die konkrete Idee, wie wir das angehen. Oder vielleicht ist es auch ein Projekt für die nächsten Jahre, weil als Kaffeeröster hast du ein bisschen das Problem, du hast unglaublich viele Aufgaben. Mhm. Also, ne, wie gesagt, es fängt halt beim Rohkaffee an, geht über Rösten. Dann kommt ja erst der richtig wichtige Teil, das Zeug auch noch zu verkaufen.
Mhm. Und,
teilweise selber noch Gastronomie zu machen. Mhm. Oder noch Marketing oder Vertrieb. Du hast einfach so viel Zeug zu erledigen und dann wird es ja immer mehr Organisation, weil Finanzamt, Staat etc., die Regularien sind halt krass.
Ja.
Und dass du dann noch irgendwie die Zeit findest, sozusagen so, hey, die Röster, kommen mal alle zusammen, wir probieren jetzt irgendwie hier uns auszutauschen und vielleicht das, was wir machen, noch weiter zu transportieren, ist, glaube ich, für viele extrem schwer.
Ja.
Also wir jetzt als Heiland kommen so ganz langsam in diese Möglichkeit rein, durch die Größe, die so, das hört sich mal an, also wir so groß werden, dann sind wir gar nicht, aber
doch.
Wo wir quasi nicht mehr alles nur selber machen müssen, dass man so ganz langsam vielleicht mal dafür einen Kopf haben könnte. Aber also es wäre schön, wenn wir das irgendwann schaffen.
Also zum Beispiel, als der Thomas jetzt da war, da war ja schon eine bunte Mischung an Leuten da.
Ja, total.
Und, also was habt ihr für Kriterien, wen ihr da einladet? Also weil das sind ja eigentlich genau so die Events, wo man ein bisschen zusammenkommen könnte.
Ich glaube, wir haben aber auch andere Röster eingeladen. Ich weiß es nicht 100%, weil ich mache das natürlich jetzt nicht. Das war jetzt eher Nina oder Theresa. Ich glaube Nina. Aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn die andere, oder ich fände es schön, wenn sie da wären.
Ja, genau.
Weil, grundsätzlich finde ich es halt alles gut, was wir machen, alle.
Ja.
Von daher fände ich es gut. Also, aber wie gesagt, hat halt auch hier wahrscheinlich jeder seinen stressigen Alltag. Und
auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ja, könnte man mal überlegen, was man in Köln so machen könnte.
Ja, Köln, also das muss man ja auch sagen. Köln hat ja mittlerweile eine echt gute Kaffeeszene, ne?
Ja, voll. Aber jeder so ein bisschen für sich. Also das ist auch so, so mein Eindruck. Also jetzt niemand so total gegeneinander. Also natürlich gibt es da den einen Röster.
Ja, gut, du magst einen mehr und den anderen weniger. Das ist halt wie im richtigen Leben so, ne? Aber es ist jetzt, ich glaube, dass keiner über den anderen schlecht reden würde. Also macht auch keinen Sinn, weil ich glaube, jeder macht so sein Ding.
Seine Berechtigung.
Ich glaube aber, dass das kein Kölner Problem ist. Ich glaube, dass es in Berlin genauso ist.
Aber anders, ne? Weil es
Berlin hat da den Vorteil, dass sie institutionelle Veranstaltungen haben, wo es dann einfach ist, zusammenzukommen.
Ja.
Wenn jetzt hier irgendwie, wenn es in Köln ein Cologne Coffee Festival geben würde.
Ja, wie dann jetzt diese Coffee Cologne, dieser Versuch letztes Jahr im März.
Genau.
Was ja auch schon ganz nett war.
Was aber dezentral war.
Mhm.
Ne?
Ja.
Wenn es aber was Zentrales geben würde, wäre es vielleicht schon einfacher, dann auch zu sagen, hey, wir sind alle an dem Datum sowieso da, dann lass doch irgendwie als die Kölner Röster noch auftreten. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt sehr dezentral ist, ist es vielleicht nicht ganz einfach.
Ja.
Aber eine Überlegung ist es wert. Also ich finde, also ich glaube, wir würden uns überhaupt nicht dagegen sträuben, mit den anderen irgendwie was zu machen. Und ich glaube, die anderen auch nicht. Also, weil ich glaube, dass die meisten eine ähnliche Meinung dazu haben, dass es uns eigentlich hilft, wenn wir unser Thema nach vorne tragen, und wo dann am Ende der Kunde seinen Kaffee trinkt,
macht dann halt nicht den großen Unterschied. Ne?
Nee, es ist halt jeder dazugewonnene Kunde für das Ganze, für unser Segment ist halt super, finde ich.
Ja.
Weil, wenn man sich dran gewöhnt hat, der Weg zurück zu Scheißkaffee, den gibt es halt eigentlich nicht. Also dann, nee. Das ist ja...
Ja. Naja, und der Trend geht ja schon jetzt nicht nur bei Kaffee, sondern insgesamt einfach dazu, nachhaltig, unverpackt, regional, und ich meine regionaler Kaffee.
Regional, das ist ja genau unser Problem. Das ist regionalen Kaffee gibt es halt nicht. Ne?
Nee. Ja, aber der Trend geht dahin. Auf jeden Fall in der Stadt.
Also ja,
auf dem Land ist ja nochmal was anderes, aber ja.
Ja.
Ja. Ja, schön.
Ja. Oh, es ist schön, doch. Nein, aber es ist einfach, Kaffee ist einfach ein super schönes Thema und
bringt halt eigentlich eher so die Leute zusammen.
Genau, ich bin auch, ja, total. Also ich merke es auch immer wieder. Ich privat trinke natürlich irgendwie, ich gehe halt super selten mittlerweile in einen Kaffee, ne? Wenn du irgendwie damit immer zu tun hast, dann, oder wenn ich zu einem Kollegen reinschneie, dann ist es halt doch fast schon wieder Beruf, weil wir dann natürlich irgendwie eher über berufsbedingte Themen reden. Also, dass ich jetzt in irgendeinem Café abhänge und stundenlang alleine da Kaffee trinke oder mit Freunden, das gibt es halt kaum, leider kaum. Aber es ist halt, Kaffee an sich ist halt ein echt ein schönes Thema, weil es irgendwie, ich verbinde es halt immer noch irgendwie mit eine gute Zeit haben. So.
Ja.
Von daher, gute Berufswahl. Also, vielleicht hat, oder der Beruf hat mich gut gewählt.
Ja. Hat dich geformt. Ja, ich finde, das war voll das schöne Schlusswort eigentlich. Also,
ja,
außer
du möchtest
gerne
warst.
Noch was sagen.
Nee, einfach nur trinkt ordentlichen Kaffee und im besten Falle ordentlich bezahlt und dann alle, die daran mitarbeiten. Das finde ich schon, das ist schon mittlerweile ein Herzenswunsch.
Ja.
Doch, gerade wenn man vor Ort war und weiß, wie es da so aussieht, ist schon, ja, macht schon Sinn.
Definitiv. Ja,
danke.
Dankeschön.
Danke auch.